wenn ich daheim irgendwie denke, okay, ich lese jetzt 10 Minuten ein Buch, dann kommt mir irgendein Gedanke und dann bin ich schon wieder irgendwo anders in der Wohnung. Also ich kann nicht einfach einmal 10 Minuten ruhig hocken oder etwas für mich machen. Ich bin immer getrieben von Gedanken und habe immer wieder irgendwelche Impulse, wo ich einfach folgen möchte.
Es sind nur 4 Buchstaben, die viel bedeuten. ADHS. Aufmerksamkeitsdefizit oder Hyperaktivitätsstörung. Früher hat kaum jemand darüber geschwätzt und heute ist es in aller Munde. Warum ist das so? Gibt es immer wie mehr Menschen, die damit konfrontiert sind? Was bedeutet es, wenn man ADHS hat, als Kind, als Erwachsene? Ist ADHS eine Krankheit? Kann es auch Vorteile haben? Woher kommt es und wie geht man damit um? Wir reden mit einer Psychologin und mit einer betroffenen, erwachsenen Person. Los mal, das ist der Podcast von der Basler Zeitung. Mein Name ist René Häfliger und ich bin durchaus auch ein Zappelphilipp als Kind und auch heute noch nur schwer zur Ruhe zu bringen, bin aber nie auf ADHS untersucht worden. Anders ist das bei der Vanessa. Darum sind wir gespannt auf ihre Geschichte. Ebenfalls bei uns, der Raffaella Portmann von der Basler Zeitung und mir, ist Antonia Wenger, die Assistenzpsychologin in der Universitären Psychiatrischen Klinik mit ADHS-Patientinnen und Patienten schafft. Frau Wenger, was ist denn genau ADHS und wie wird das diagnostiziert?
Ja, also ADHS ist eine Entwicklungsstörung, die sich meistens in der Kindheit schon manifestiert. Die ist gekennzeichnet durch 3 Kernbereiche oder Kernsymptome. Das ist einmal die Unaufmerksamkeit, die Hyperaktivität und eben auch die Impulsivität. Und unsere Patienten zeigen eine Vielzahl von Symptomen. Manchmal haben sie Probleme wirklich mit der Aufmerksamkeitslenkung. Das heißt, die gerichtete Aufmerksamkeit ist gestört. Sie können aber auch impulsive Züge zeigen oder auch sich hyperaktiv, also klassischerweise wie ein Zappelphilipp, verhalten. Wie wir das diagnostizieren, ist mit einem diagnostischen Interview und auch mit Fragebögen. Wir haben Fremdbeurteilungen und genau diese ganze Diagnostik dauert in der Regel 3 bis 4 Sitzungen bei uns.
Okay, und über die Problematik von dem, ich sage jetzt einmal Phänomen, werden wir selbstverständlich noch ausführlich zu sprechen kommen, von dem Phänomen, das immer wie ein grösserer Stellenwert Gewicht einnimmt in der Gesellschaft. Raffaella, was hast du selber für einen Bezug zu ADHS in deinem Umfeld oder selber?
Ja, also mein Bruder ist ADHS diagnostiziert worden, am Rest von meiner Familie nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es da noch ein paar andere Kandidaten gibt, also vor allem, wenn ich so meine Großmutter anschaue, die steht dann mitten im Satz auf und läuft weg. Von dem her habe ich das Gefühl, mit dem Thema bin ich konfrontiert worden, aber eben auch ich habe mich nie diagnostizieren lassen. Vanessa, du hingegen schon, wie hast du gemerkt, dass du ADHS hast?
Also ich muss ehrlich sein, es war ein recht langer Weg gewesen. Ich habe die Diagnose erst letztes Jahr bekommen. Und es war ehrlich gesagt auch nie ein Thema gewesen, weil ich bin nicht wirklich ein typisches ADHS-Kind gewesen. Also ich bin nicht zappelig gewesen. Ich habe gute Noten gehabt. Ich habe auch wenig Ablenkung gezeigt, sagen wir es mal so, weil ich einfach immer mich probiert habe zu konzentrieren und auch so ausgesehen habe anscheinend, dass ich mich gut konzentrieren kann. Und halt auch den Fokus habe ich auch sehr oft auf Sachen können lenken, wo man als Kind halt nicht so hat, was man halt auch als Hyperfokus je nachdem bezeichnet. Und das habe ich halt schon sehr intensiv gehabt. Hingegen hat es auch sehr viele Anzeichen gehabt, dass ich halt sehr chaotisch war, wie dass ich sehr viele Sachen in der Schule vergessen habe, dass ich die Hausaufgaben nicht gemacht habe und halt auch eine mangelnde Ausdauer habe. Und ja, also ich meine, es ist wirklich gar nicht wirklich zur Debatte gestanden, dass ich ADHS könnte haben.
Ja, aber da drängt sich ja wirklich die Frage auf. Natürlich, es gibt größere Karten und weniger große Karten.
Genau.
Da drängt sich für mich wirklich die Frage auf, Antonia Wenger, wo ist denn das Problem von ADHS?
Also die meisten Patienten kommen zu uns, weil sie einen Leidensdruck auch haben. Also dass es irgendwie beruflich nicht mehr funktioniert, dass sie vielleicht auch mit der Steuererklärung klassischerweise Probleme haben, dass sie Aufgaben prokrastinieren. Und dann ist eben eine Diagnostik relevant. Und was wir dann in der Therapie auch machen können, ist eben, dass wir dann daran arbeiten, den Alltag der Patienten zu erleichtern, dass wir schauen, wo gibt es Möglichkeiten der Verbesserung, wo können sie Hilfe bekommen. Auch mit dem Selbstwert ist es häufig auch eine Problematik, dass viele Patienten sich einfach nicht so selbstsicher fühlen, auch in sozialen Interaktionen. Also auch da arbeiten wir ganz viel in der Therapie.
Vanessa, du hast gesagt, bei dir ist das gar nicht so froh gestanden lang. Wie ist es denn trotzdem zum Thema geworden? Hast du das selber bemerkt oder hat dich jemand darauf aufmerksam gemacht?
Ich weiß es gar nicht mehr genau, aber ich glaube, meine Mami hat mal gesagt, hast du schon mal überlegt, dass du ADHS haben könntest? Weil sie hat halt auch Kindheit reflektiert von mir und halt auch meine Verhaltensweise. Und es hat halt schon sehr viel dafür gesprochen. Und je mehr ich halt auch in mich gekehrt habe und auch meinen Körper selber halt besser kennengelernt habe, habe ich dann auch gemerkt, okay, ja, mal, da kann sicher irgendetwas sein. Aber jetzt spezifisch habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass es ADHS sein könnte. Und je mehr ich mich darüber selber aufgeklärt habe, desto mehr Anzeichen habe ich halt auch gefunden.
Lange hat es ja als Diagnose für Kinder gegolten. Eine weitere Problematik ist auch die Geschlechterfrage. Also ADHS kann, soweit ich weiss, sich ganz anders ausdrücken bei Frauen als bei Männern. Kann das auch an dem liegen, dass eine Patientin wie Vanessa dann eben lange nicht diagnostiziert wird?
Ja, in der Tat. Also wir sehen auf jeden Fall einen anderen Verlauf bei Frauen als bei Männern. Und insbesondere sehen wir eben häufiger den unaufmerksamen Subtyp bei Frauen und diesen hyperaktiven, impulsiven Subtyp bei Männern. Und das ist eben auch ein Grund, warum beispielsweise in der Grundschule oder in der Primarschule die Buben häufiger eben auffallen. Weil man kann sich ja vorstellen, wenn ein Bube sehr, sehr aktiv ist, der so wie ein Klassenclown ist, also den Unterricht extrem stört, das fällt dem Lehrer wahrscheinlich mehr auf als ein verträumtes Mädchen. Und deswegen sehen wir auch häufig in der Praxis noch sehr, sehr viele Frauen, die einfach nicht diagnostiziert wurden in der Kindheit, die aber jetzt zu uns kommen, weil eben doch mehr Bewusstsein über ADHS generell in der Bevölkerung vorherrscht.
Was hat denn die Diagnose Vanessa bei dir verändert oder ausgelöst?
Also ich habe sicher mehr Klarheit über mich selber können haben, weil ich erkenne jetzt auch gewisse Verhaltensweisen, die wirklich am ADHS zurückzuführen sind. Ich habe halt auch sehr viel Erschöpfungszustand gehabt, weil ich immer reizüberflutet war und brauche halt jetzt auch mehr Pause, die ich wirklich bewusst einräume. Und halt auch der Umgang damit ist einfach viel einfacher, weil man weiß, es steckt etwas anderes dahinter. Man ist nicht einfach faul, man ist nicht einfach vergesslich, sondern es ist wirklich ein Grund dahinter.
Falls es dir schwer ist, auch Pause zu machen, weißt du, wenn du so, sag jetzt einfach, 10 Minuten auf dem Liegestuhl liegst, juckt es dich nicht drauf und willst wieder irgendetwas anreißen?
Doch, definitiv. auch wenn ich daheim irgendwie denke, okay, ich lese jetzt 10 Minuten ein Buch, dann kommt mir irgendein Gedanke und dann bin ich schon wieder irgendwo anders in der Wohnung. Also ich kann nicht einfach einmal 10 Minuten ruhig hocken oder etwas für mich machen, sondern ich bin immer getrieben von Gedanken und habe immer wieder irgendwelche Impulse, die ich einfach folgen möchte.
Und hast du die Diagnose dann auch irgendwie können berücksichtigen in deinem Leben, also ganz praktisch? Zum Beispiel, wie machst du das beruflich? Wie gehst du damit um? Nicht jeder Arbeitgeber gewährleistet es einem, Pause zu machen, oder?
Absolut. Also ich habe wirklich das grosse Glück, dass ich einen Arbeitgeber habe, wo die Mitarbeiter regelmässig Pausen machen. Ist halt auch ein Vorteil für mich, weil wenn ich allein Pause machen müsste, würde ich es definitiv nicht machen. Und vorher habe ich dann auch ganz in einer ganz anderen Branche geschafft hatte, wo halt nicht kreativ war. Und dort konnte ich mich einfach nicht ausleben. Und dort war ich halt sehr schnell frustriert und auch sehr schnell gelangweilt, was jetzt halt schon anders ist.
Ist es denn typisch, dass Menschen mit ADHS oft kreative Menschen sind?
Ja, also doch, das ist auch eine große Stärke, die wir bei den ADHS-Patienten sehen. Und uns ist auch ganz wichtig, in der Therapie nicht nur auf die Schwächen der ADHS-Patienten zu fokussieren, sondern auch doch die Stärken herauszufinden. Also auch diese Offenheit, diese Neugierde, auch dieser Hyperfokus für bestimmte Dinge, also dass man sich wirklich stundenlang mit etwas beschäftigen kann, das ist im Vergleich zu anderen neurotypischen Menschen nicht der Fall. Und das ist wirklich eine tolle Charaktereigenschaft auch, also was ganz, ganz Tolles, was sie mitbringen.
Sehr schön, dass wir jetzt schon auf das Thema kommen. ADHS kann ja auch durchaus schöne, vorteilhafte Seiten haben. Also ist es eigentlich gar nicht unbedingt in vielen Fällen gar kein Problem.
Ja, absolut. Also ich denke, das ist auch wirklich gesellschaftlich, macht man sich das auch als Problem. Also je nach Gesellschaft, wo man auch arbeitet, wo man lebt, wird ADHS nicht als Problem akzeptiert. Aber einfach in der deutschsprachigen Gesellschaft vielleicht, wo einfach fast jeder Beruf irgendwie mit einer Bürotätigkeit verbunden ist, wo man einfach sitzen muss, wo man sich konzentrieren muss, dort fällt das eben häufiger und schneller auf. Aber wenn man sich andere Kulturen anschaut, andere Länder, dort ist das kein Problem. Dort ist es auch kein Problem, dass man immer pünktlich kommen muss. Also das ist ja auch manchmal eine Schwierigkeit, diese von zu Hause rechtzeitig loszukommen, Termine wahrzunehmen. Generell so die Zeitplanung, das Zeitmanagement, das hängt wirklich von den Kulturen ab. Aber hier ist es eben eine Schwierigkeit oder ein Problem, einfach von der Gesellschaft her. Und deswegen haben eben die Patienten Leidensdruck und deswegen schauen wir das uns auch in der Therapie an.
Jetzt reden wir immer von einer Störung, das hat ja trotzdem eine gewisse Prägung. Es gibt auch gewisse Forscher, die davon ausgehen, dass es einen evolutionären Nutzen sogar hat, also dass das nicht einfach eine Störung ist, sondern in der sogenannten Hunter-Farmer-Theorie heisst sie, glaube ich, ich weiß nicht, wie etabliert die ist, heisst genau die Eigenschaften vom ADHS, auch die negativ ausgelegte in unserer Gesellschaft, haben eben genau einen Vorteil, wenn man muss jagen und sich eben hyperfokussieren muss auf das Mammut, das erstochen werden muss.
Ja, da haben Sie absolut recht. Genau, es gibt diese Theorie und die sagt eben auch, hätte es diese ADHS-Person im Neandertaler-Zeitalter nicht gegeben, dann hätten wir gar nicht überleben können, weil die waren eben dafür zuständig, dass sie sehr, sehr wachsam waren, dass sie rechtzeitig auf den Feind, auf das Mammut gejagt hätten etc. Also die waren fürs Überleben notwendig, ja, in der Tat.
Warum ist denn verglichen mit früher das ADHS so, ich sage jetzt einmal, aufgekommen? Gibt es in der Tat mehr Leute, die davon betroffen sind? Oder hat man das früher einfach nicht groß verfolgt?
Also früher ging man davon aus, dass ADHS es nur im Kindesalter gibt. Und heutzutage weiß man eben auch, dass es die Symptome und dieses Störungsbild auch noch im Erwachsenenalter gibt. Und dadurch, dass es jetzt auch mehr Aufklärung gibt, ist es natürlich auch so, dass wir mehr Fälle auch in der Praxis sehen und auch in der Tat mehr diagnostizieren. Also wir gehen eigentlich davon aus, dass es vor ein paar Jahren wirklich unterdiagnostiziert war und insbesondere eben die Frauen zu wenig gesehen wurden. Genau.
Also wo ich habe das Gefühl habe, es wird fast überdiagnostiziert oder überselbstdiagnostiziert, ist auf Social Media. Dort begegnet mir das Thema ADHS um jede Ecke und jeder sagt, doch, das Symptom habe ich auch. Ich glaube, ich habe auch ADHS. Wie erlebst du das auf Social Media? Findest du das komisch, dass dann eben jeder sagt, sind wir doch nicht alle ein bisschen ADHSler?
Ja, das ist ein Satz, der mich sehr stört, weil klar, man ist mal vergesslich. Aber wenn man jetzt wirklich jeden Tag schauen muss, dass man den Schlüssel wirklich eingesteckt hat, dann ist das einfach ein Leidensdruck. Und ich verstand schon, dass man halt gewisse Neigungen hat oder könnte haben zu ADHS, aber es heisst nicht gerade, dass man das hat, weil die Ausprägung einfach ganz eine andere ist.
Gibt es da auch ein Spektrum? Also kann es sein, dass ich einfach ein paar Symptome habe und darum ein leichtes ADHS oder eben dann sehr, sehr fest beeinträchtigt bin im Alltag, Frau Wenger?
Genau, also ADHS ist ja eine klinische Diagnose, das heißt, wir haben wirklich diagnostische Kriterien, die müssen erfüllt sein. Und auch bei der Diagnose unterteilen wir in verschiedene Schweregrade, also leicht, mittel und schwer. Und es gibt eben auch verschiedene Subtypen. Und das messen wir eben mit dem diagnostischen Interview, das heißt DIVA, das messen wir mit der Fremdbeurteilung, mit der Selbstbeurteilung und auch unser klinischer Eindruck spielt eine Rolle.
Und was halten Sie von einer Selbstdiagnose auf Social Media?
Das sehe ich auch problematisch. Zum einen finde ich es gut, weil sie zu der generellen Aufklärung beitragen, dass die Bevölkerung mehr über ADHS weiß. Andererseits denke ich auch, dass Social Media nur einen gewissen Teilbereich der Bevölkerung abdeckt. Das heißt, junge, Erwachsene, Teenager, aber ältere Personen nutzen wahrscheinlich Social Media oder TikTok oder Instagram nicht. Das heißt, die bekommen davon nicht Bescheid. Und natürlich auch die Informationen, die dort geteilt werden, die ist teilweise unvollständig oder auch fehlerhaft. Das heißt, das finde ich schon problematisch.
Wie entwickelt sich ADHS im Laufe der Jahre? Kann ich als Kind ADHS haben und nachher schwächt das ab? Oder umgekehrt, ich habe es als Kind nicht und im Erwachsenen-Dose kommt es plötzlich?
Genau, also ADHS ist eine Entwicklungsstörung. Das heißt, eigentlich müssen die Symptome im Kindesalter schon da sein. Die können aber in einer anderen Art und Weise dort sein. Es gibt auch Patienten, da sieht man das rückwirkend in der Kindheit nicht so sehr, nicht so stark. Es kann ganz viele Gründe haben. Beispielsweise ein Kind kann hochbegabt sein, ein Kind kann sehr verträumt gewesen sein, aber war trotzdem schulisch sehr gut. Das heißt, die Lehrpersonen, denen ist es nicht aufgefallen. Und insbesondere, wenn wir ältere Patienten jetzt sehen, man muss sich vorstellen, vor 20, 30 Jahren waren auch die Lehrpersonen nicht aufgeklärt über das Störungsbild. Das heißt, es ist vieles auch einfach untergegangen. Aber Symptome der ADHS, also vielleicht auch die Hyperaktivität, die kann sich dann auch im Erwachsenenalter schwächer zeigen. Also es kann auch sein, dass Kinder, die sehr hyperaktiv waren, die sehr zappelig waren, im Erwachsenenalter nicht mehr diesen Zappel-Philipp und nicht mehr Zappel-Philippe sind, sondern eher vielleicht im Rahmen der Impulsivität oder der Unaufmerksamkeit Probleme haben.
Genau. Jetzt gibt es ja Überschneidungen zu anderen Diagnosen, die teilweise sehr, sehr ähnlich aussehen auf den ersten Blick. Zum Beispiel Autismus. Gerade bei Frauen ist, glaube ich, noch häufig co-diagnostiziert. Oder Hypersensitivität kann auch ähnliche Symptome aufweisen. Wie unterscheidet man da?
Ja, also bei Autismus und ADHS ist es so, dass es tatsächlich sehr, sehr komorbid auch auftreten kann. Also wir haben auch viele Patienten mit ADHS, die zusätzlich einen Autismus haben. Und es gibt eben auch Symptome, die überlappend sind oder die sehr, sehr ähnlich sind. Beispielsweise eben auch Schwierigkeiten mit der sozialen Interaktion. Das kann bei beiden Patientengruppen oder bei beiden Störungsbildern sehr ähnlich aussehen. Aber auch hier verwenden wir diagnostische Interviews, wir machen Fremdbeurteilungen. Also wir sprechen mit den Angehörigen und auch dort ist der genetische Aspekt relevant und den fragen wir ab.
Wie gehst du jetzt nach der Diagnose mit ADHS um, Vanessa? Also bist du medikamentös behandelt? Darf ich das fragen? Ist das eine komische Frage? Oder hast du einfach sonst Tools gefunden? Hast du vielleicht auch Gleichgesinnte gefunden in diesem Zusammenhang?
Also ich war mal in einer Klinik und dort habe ich auch einen ADHSler oder ADSler kennengelernt. Und ja, also ich meine, es hat gerade sofort gewiped. Und das ist halt einfach so, wenn alle so neurodivergent sind, dann wiped das einfach. Und das ist ganz ein anderes Level. Und ja, also ich kann einfach selber kann ich viel mehr Akzeptanz aufbringen. Und ja, also ich habe mich auch lange gesträubt gegen Medikation. Aber ich nehme jetzt seit einem Jahr Medikament. Und ja, also es ist ganz anders. Also als Beispiel, wenn ich jetzt keine Medikamente nehme, dann bin ich komplett verstreut. Ich kriege den Haushalt nicht an. Ich kann mich nicht einmal für kleine Sachen fokussieren. Also ich bin eigentlich immer am Kämpfen mit mir selber. Und mit dem Medikament ist das einfach extrem unterstützend, dass man halt auch mal Prioritäten kann setzen und auch mal fokussiert an etwas arbeiten kann. Vor allem auch im Berufsleben. Darum sollte man halt schon eine gewisse Struktur anbringen, damit man auch die Aufgaben schafft und auch Deadlines kann einhalten eigentlich. Genau.
Also du hast jetzt davon geredet, dass du verstreut bist ohne die Medikamente oder ohne die Tools vielleicht auch. Ich habe davon gehört, dass es auch andere, vielleicht noch negativere Seiten kann haben, das ADHS. Und zwar, dass ADHSler zum Beispiel suchtgefährdeter sind. Ist das wahr, Frau Wenger?
Ja, das stimmt in der Tat. Also wir sehen ein erhöhtes Risiko für Suchterkrankungen bei ADHS-Patienten. Das heißt, es ist für uns auch sehr, sehr wichtig, im Interview auch abzufragen, ob aktueller Nikotinmissbrauch vorliegt, ob Cannabis geraucht wird, weil es eben auch eine Rolle spielt für die medikamentöse Behandlung.
Und inwiefern beeinflusst das denn die zwischenmenschliche Beziehungen in meinem Leben, wenn ich ADHS habe? Also eben, ich kann mir jetzt vorstellen, okay, man vergisst mal einen Termin, kann das auch dazu führen, dass es eben dann schwieriger ist, Freundschaften aufrecht zu erhalten?
Auf jeden Fall. Also ich meine, es fällt ja schon bei den Nachrichten an. Wenn jetzt mir meine beste Freundin schreibt, dann schreibe ich ihr 2-3 Tage einfach nicht zurück, obwohl es vielleicht dringend wäre. Aber ich habe ihr schon ein paar Mal gesagt, ruft mir an, wenn es wirklich dringend ist. Und dann haben wir das einfach so gelöst. Aber es ist schon schwieriger, auch neue Kontakte knüpfen und halt auch die Kontakte aufrechterhalten.
Jetzt frage ich ganz blöd. Du schreibst ihr nicht zurück, weil du es einfach lesest und dann wieder vergisst und nie mehr schaust.
Ja,
und es dann einfach durch eine Rechnung gefallen ist.
Genau. Also okay. Ich habe jetzt auch angefangen, Chats, die ich schon gelesen habe und gerade nicht mag zurückschreiben, dass ich die wieder auf ungelesen mache. Also ich habe wirklich dann auch so Strategien entwickelt oder dass ich auch mal Termine mit Terminerinnerung mache, dass ich dann das muss machen oder dann muss zurückschreiben. Ja, also man lernt dann auch wirklich Tools, und auch die Strategien zu entwickeln.
Aber jetzt bin ich ein bisschen baff. Also, ich muss euch ehrlich sagen, bevor die jetzt alle hier hergekommen sind, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe mein Handy genommen und bin wieder mal recht weit runtergeschaut, was alles noch rum ist, was ich vielleicht versifft habe zu beantworten. Also vielleicht sollte ich mir tatsächlich mal abklären lassen, wenn ich jetzt das Beispiel so höre. Das sind ja genau so Anzeichen, oder?
Ja, also das kann eines von vielen Symptomen sein, was jetzt die Vanessa hier angesprochen hat, ja. Aber also andere Symptome sind eben auch, dass Patienten wirklich extrem innerlich auch aufgebraust sind. Also sie können sich wirklich nicht entspannen. Das zeigt eben auch diese Hyperaktivität. Die muss sich nicht nach außen hin zeigen, sondern kann auch wirklich innerlich stattfinden. Oder dass sie zum Beispiel, also dieses klassische Zappelphilip, dass sie sich immer bewegen müssen, dass sie sehr, sehr hibbelig sind, dass sie immer was in den Fingern haben müssen oder irgendwas berühren müssen. Genau, und eben dann die Unaufmerksamkeit, dass sie wirklich Dinge nicht gut und lange bearbeiten können, dass sie Flüchtigkeitsfehler machen, beispielsweise beim Ausfüllen von wichtigen Dokumenten, solche.
Das ist alles auch nicht unbedingt bestätigt. Der Kinder gibt mir, glaube ich, in erster Linie Ritalin, oder? Gibt es nicht sehr viele Fälle, wo es vielleicht mehr Sinn würde machen, statt einfach gerade Ritalin geben, die Kinder einfach rausschicken und ein bisschen, ich sage jetzt, Zau ablassen?
Ja, also das rate ich allen Patienten, also Sport, körperliche Betätigung generell gegen Hyperaktivität ist super. Das heißt wirklich Ausdauersport, wirklich Sport, wo sie sich wirklich auspowern können. Das hilft sehr, sehr gut gegen diese Hyperaktivität, ja.
Also es klingt so, als würde ADHS einfach nicht in unser System reinpassen. Es gibt einen Clash zwischen System und dem Individuum, was ja an sich nicht falsch ist als Mensch. Oder, wie fühlt sich denn das an, du hast es vorher gesagt, Vanessa, wenn du zwei Tage nicht antwortest auf Nachrichten oder eben dann vielleicht Probleme hast, eine Rechnung zu bezahlen oder das Zimmer aufzuräumen oder ich weiß auch nicht, ich mache jetzt irgendwelche Beispiele, vor allem vor der Diagnose, baut sich da nicht auch ein sehr grosses, schlechtes Gewissen oder ein schlechtes Selbstwertgefühl irgendwann aufgrund von dem, dass man eben nicht in das System reinpasst auf?
Absolut. Also man fängt extrem an, sich selber hinterfragen, was ist jetzt nicht richtig mit mir, wieso kriege ich die einfachsten Sachen einfach nicht auf die Reihe. Und wie vorher schon gesagt, man ist im ewigen Kampf mit sich selber. Und ich meine, es wird auch von dem sozialen Umfeld halt nicht gern gesehen, dass man halt einfach mal Sachen liegen lässt. Und ich meine, ich bin auch sehr oft als Fußpflatsch betitelt worden, weil ich einfach wirklich so gelähmt war von kleinsten Aufgaben, dass ich es einfach nicht ausüben oder machen konnte. Und das prägt mich halt immer noch bis heute. Und ich habe einfach das Gefühl, wenn man auch mehr darüber aufgeklärt ist, dass halt auch etwas dahinter stecken kann, dann wird es auch einfacher, damit umzugehen.
Apropos faul, was ich auch gelernt habe über ADHS, ist, dass oft die Übergänge vor allem schwerfallen. Also kann man sich vorstellen, dass ein ADHSler dann durchaus auch einen halben Tag auf dem Sofa sitzen, obwohl man ja die Hyperaktivität mit ihnen verbindet, weil er es nicht schafft, so das Momentum zu entwickeln, um eine Aufgabe anzugehen.
Ja, also Motivationsprobleme sehen wir auch sehr, sehr häufig. Insbesondere eben bei administrativen Tätigkeiten, dass die Patienten wirklich extrem große Mühe haben, sich Aufgaben zu widmen, weil sie teilweise den Nutzen dahinter nicht verstehen oder eben doch einfach Mühe haben, damit zu starten. Also diese Prokrastination, die sieht man eigentlich in ganz, ganz vielen Bereichen.
Was für Vorurteile gibt es vielleicht auch von ADHS? Oder was hast du für Erfahrungen gemacht, Vanessa, wo du dann die Diagnose gehabt hast und das vielleicht als erstes mal ein paar Leute erzählt hast? Hast du irgendwie negative Erfahrungen gemacht auch oder komische Bilder bekommen, was ein ADHSler ist?
Ja, also mein näheres Umfeld hat gesagt, was? Du ADHS? Nie im Leben. Und dann, wo ich sie immer mehr aufklären, was auch hinter einem ADHS stecken kann, haben sie dann gesagt, okay, doch, es passt wirklich. Und wir haben auch in der Familie sehr viele ADHS-Diagnosen und auch ADS-Diagnosen. Und ja, ich konnte mich auch immer mit diesen Personen können identifizieren. Und wegen dem ist es für mich halt auch einfacher gewesen, damit umzugehen.
Genau. Ich habe noch eine Frage zur Entwicklung. Sie haben vorher gesagt, man wird vielleicht ein bisschen ruhiger im Erwachsenen-Dosis. Kann es aber sein, dass sich andere Symptome dafür verschärfen, wie jetzt zum Beispiel Konzentrationsfähigkeit oder Zerstreutheit im Erwachsenen-Dosis?
Kann sein, muss aber nicht. Genau, könnte sein.
Okay. Und zum langsam zum Schluss zu kommen, was roten Sie Menschen, wie wir zum Beispiel jetzt, wo plötzlich unsicher wird, ob ich das vielleicht gleich einmal abklären sollte. Soll ich das machen? Bringt das überhaupt etwas? Oder spielt es wirklich keine Rolle?
Also für mich die zentrale Frage ist immer, leiden Sie darunter? Haben Sie irgendwelche beruflichen oder auch sozialen Schwierigkeiten aktuell? Wie geht es Ihnen damit? Vielleicht möchten Sie sich erstmal selber einlesen in die Thematik. Vielleicht möchten Sie eine Abklärung machen. Aber haben Sie wirklich einen Leidensdruck? Das ist eigentlich die zentrale Frage. Und wenn das da ist, dann könnten Sie gerne eine Abklärung machen. Dann können wir das genauer evaluieren. Wie gesagt, mit Fremdbeurteilung, mit Ihrer Selbstbeurteilung, mit dem diagnostischen Interview. Und dann haben Sie vielleicht auch einfach eine Klärung für sich. Also vielleicht erleichtert Ihnen das auch schon zu wissen, ja, ich habe das oder nein, ich habe das nicht.
Okay, und Vanessa, was rätst du Menschen, die Diagnose ADHS bekommen, so wie bei dir das im Erwachsenenalter der Fall war?
Also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass man mehr darüber redet und dass man es nicht einfach unter den Tisch kehrt. Weil ich finde es sehr wichtig, dass man auch eine gewisse Transparenz kann, bieten. Und ich meine, wie will das Gegenüber mit dir umgehen, wenn es nicht weiß, was dahinter steckt? Und ich meine, ich habe jetzt eine sehr offene Kommunikation wegen ADHS, auch am Arbeitsplatz. Und es wird wirklich sehr gut aufgenommen. Und auch wenn einmal eine Problematik besteht, wird ich wirklich unterstützt. Und das wünsche ich mir einfach, dass halt auch mehr Transparenz und auch mehr Akzeptanz entsprechend halt aufgebracht werden kann.
Okay. Vielen herzlichen Dank für die Offenheit, für die spannenden Informationen. Vanessa, vielen Dank Antonia Wenger und Raffaella Portmann von der Basler Zeitung. Das war «Los einmal», der Podcast von der Basler Zeitung. Jeden zweiten Sonntag immer neu auf batz.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns hat es gefreut, sind wir dabei gewesen. Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu «Los einmal» via E-Mail an podcast@batz.ch. Wir freuen uns auf übernächste Woche. Bis dann allerseits viel Freude und eine gute Zeit.